Der hat die Frauen, der hat die Autos, die ganzen Privatjet, alles. Und was soll daran jetzt so schlimm sein?
Tja, was soll daran schlimm sein? Vielleicht finden wir eine Spur. Mir kam der Film stellenweise vor wie ein Mafia-Film oder wie ein Western, weil er einen Wert behauptet, der am Ende aber völlig hohl ist. Und der Film das ja sogar sagt am Ende: Mensch, Gordon, wann hast du genug? Hinter wie viele Yachten willst du deinen Wasserski noch hängen? Und die klare Ansage ist, es gibt kein genug. Mhm. Es wird auch gesagt, nein, das Weitermachen ist ja das Ziel. Und das brauchst du, damit du der Größte bist. Der dickste Hai im Wasser.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Wir haben überlegt, was wir machen und haben uns auf einen Film geeinigt und haben dann, nachdem wir den Film nochmal gesehen haben, festgestellt, wir wagen jetzt ein Projekt mit Weitsicht. Und zwar sind wir jetzt für die nächsten 7 Folgen,
möglicherweise
8 Folgen.
Mit Unterbrechung, aber
gucken wir mal. Ja. Thematisch gebunden. Und zwar soll es gehen um die 7 Todsünden. Und wir sind uns sicher, aber das liegt daran, dass wir einfach optimistische Typen sind, dass wir also mindestens einen Film zu jeder Todsünde finden. Ja. Und wir fangen heute an mit der Gier. Und mir kam das deshalb, weil die Gier in dem Film, über den es heute hier bei den Popcorn-Pilgern geht, so eine herausgehobene Rolle spielt, weil sich da auch die Musik des Films immer ändert.
Mhm.
Und die Erzählweise des Films ändert, wenn von Gier gesprochen wird. Und wir reden heute über Wall Street, den ersten und wahrscheinlich die Mutter aller börsenkritischen, kapitalismuskritischen Filme. Die ist ja mittlerweile
gibt. Oh ja, doch,
ja, reicht das. Schon eine ganze Menge. Aber Wall Street ist der, also der alte, ne, von 85, der 86,
nee,
der 85,
87.
87.
Spielt 85,
ja,
aber
das war 87, das war das Verwirrende.
Das war der Trick.
Gordon Gekko.
Gier ist gut.
Genau, Gier ist der Motor.
Ja,
Gier ist der Motor. So kam ich da drauf, dann zu sagen, das ist interessant, dass das jemand so sagt. Und ich fühlte mich, um da jetzt nochmal den Einstieg zu kriegen, ich fühlte mich daran erinnert ein bisschen an das, das hatten wir auch, als wir über Mafia-Filme geredet haben.
Mhm. Gordon, da hab ich gleich einen guten Link zu.
Ja, Gordon Gekko ist für viele, ich sag das immer so für viele, aber auch Leute, die ich in meinem persönlichen Umfeld habe, in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, so ähnlich wie Vito Corleone oder wie Michael Corleone. Ja. So, boah, das ist ein richtig,
der hatte
drauf.
Ja, so, der soll da kritisiert werden. Ich glaube, das wird dann nicht mal gesagt oder wahrgenommen. Aber das wäre ja total verrückt
und
zu glauben,
so,
Oliver
so
Stone hätte das gemacht, damit Gordon Gekko bewundert wird.
Ja. Ja. Aber so ein bisschen will ich auch so sein wie der. Der hat die coolen Klamotten. Ja, das ist
zwar
in den
80ern,
in den 80er Jahren. Ja. Das wirkt alles ein bisschen seltsam anmutend für uns heute, ja, aber die Klamotten
viele gestreifte Hemden,
Klamotten waren halt gut.
Mehr Hosenträger auch.
Der hat die Frauen, der hat die Autos, die ganzen Privatjet, alles. Und was soll daran jetzt so schlimm sein?
Tja, was soll daran schlimm sein? Vielleicht finden wir eine Spur. Du hast gerade schon den Link zu unseren Mafia-Filmen gemacht.
Mhm.
Und eigentlich bin ich sogar so auf Wall Street gekommen, dass das für uns was wäre. Und zwar habe ich den Film vor kurzem nochmal gesehen und habe am Tag darauf im Deutschlandfunk die Sendung Tag für Tag gehört. Also immer morgens gibt Religion und Gesellschaft. Und im Interview war Ahmed Karimi, der ist in Münster Professor für islamische Philosophie. und gleichzeitig auch ein großer Fan von Filmen und Serien.
Ah.
Und wies hin auf eine Serie von, ich glaube, Netflix.
Aber vielleicht ist er ein Fan von uns.
Vielleicht ist er ein Fan. Das könnte einer von den Zweien sein. Und der geschaut oder hat geschaut die Serie Subura, wo es um ja, die Unterstadt in Rom geht, Mafia, sogar irgendwie verzwickt mit Kirche und so. Also italienische Mafia-Serie, eher an den Umständen gehalten, weniger symbolisch, weniger verklärt. Und das Interessante daran war, dass er sagte, für mich aus der religiösen Perspektive war interessant die Abwesenheit von Religion im Sinne ihrer Ausrichtung auf das Höhere. Und das ist die große Parallele, die ich hier auch gesehen habe. Mir kam der Film stellenweise vor wie ein Mafia-Film oder wie ein Western, weil er einen Wert behauptet, der am Ende aber völlig hohl ist. Und der Film das ja sogar sagt am Ende, Mensch, Gordon, wann hast du genug? Hinter wie viele Yachten willst du deinen Wasserski noch hängen? Und die klare Ansage ist, es gibt keinen genug.
Mhm.
Es wird auch gesagt, nein, das Weitermachen ist ja das Ziel. Und das brauchst du, damit du der Größte bist. Der dickste Hai im Wasser. Das ist dann übrigens wiederum der Link zu dem, was wir immer als das Kulturerbe der klassischen griechischen Mythologie nehmen. Denn Gordon Gekko ist hier im Grunde genommen ein antiker Held, ein klassischer Held, der nicht durch einen moralischen Kompass, durch ein Ideal oder so der Held ist, sondern einfach, weil er der größte Fisch im Becken ist.
Ja gut, aber er würde jetzt widersprechen. Also Geld und Gier ist ja ein Ideal.
Ja, richtig. Ja,
das aber, Höhere, dem sich alles unterordnet. Oder das Höhere,
aber
auf das sich alles
ausrichtet. Ja, das, was du haben willst, ist der Selbstzweck. Also das, es ist insofern das Höhere, dass es der Orientierungspunkt ist, richtig. Es ist aber nicht das Höhere, weil es ja ein Infinit ist, sich nur um sich selbst dreht und nicht auf eine Zukunft weist, sondern der Prozess ist bereits alles. Die Gegenwart des Prozesses auf eine Zukunft, die ebenfalls einfach nur dieser Prozess ist, bleibt das, was es ist. Und dieses Geld ist, und das ist auch einem Gordon Gekko klar, völlig stumm und antwortet nicht und gibt dir außerdem, dass du noch mehr bekommst, nichts. Und am deutlichsten ist mir das geworden, als er am Strand steht, seinen jungen Schüler anruft, ihm sagt, hier, du, Geld schläft nicht, und ihm noch ein paar Tipps gibt und dann sagt, es ist wunderschön. Das ist so wunderschön hier, die Sonne geht hier gerade auf. Das heißt, da, wo er empfänglich ist für, sagen wir mal, das Künstlerische an der Schöpfung, also diese Beziehung von innerste Emotionen, Widerklang deiner Seele im Angesicht von Schöpfung, also was Unverfügbares und das, was theoretisch jeder haben kann, der es nur erblicken kann, völlig unabhängig, was er an der Wall Street oder nicht an der Wall Street macht oder so, das hat er, da spürt er das, aber er bleibt natürlich bei diesem Verhältnis, er muss da weitermachen, dieses Spiel, das weder einen Anfang noch ein Ende kennt und auf keine Eschatologie hinausläuft.
Mir sind bei dem Schauen des Films zwei Sachen aufgefallen, die ich bemerkenswert oder gleichzeitig auch erschreckend finde. Also der Film entsteht in einer Zeit, in der in den USA unter Ronald Reagan der Neoliberalismus seine große Stunde feiert.
Gordon Gekko hat seine realen Vorbilder.
So, ne? Deshalb ist es jetzt kein Zufall, dass der Film eben auch da angesiedelt ist und da auch entsteht in dieser Zeit. Was ich erschreckend finde, natürlich mutet das technisch alles lächerlich heute an, ja. Der zeigt da seinen mobilen Fernseher und so. Und man sitzt da und sagt und lacht darüber und sagt, aha, guck mal, so. Ne? Die ganzen Aktiengeschäfte, die werden noch mit Papier mit Handschrift auf dem Zettel ausgefüllt. Da muss man noch, noch im Telefonbuch blättern. Ja. So, ja? Es ist sehr physisch, es ist mit viel Papier. Die Leute müssen da auf dem Börsenparkett hin und her laufen und persönlich miteinander reden. So, wenn man das jetzt aber weglässt, also und Gordon Gekko sagt es ja auch am Anfang, wir treten ein neues Zeitalter ein.
Mhm.
Heute macht jeder, und ich sage wirklich jeder, Börsengeschäfte mit seinem Handy.
So ist es.
Ja.
Altersvorsorge.
Genau. Aber das heißt, wenn man diese technische Komponente ein bisschen ausklammert,
ja,
und sagt, das, was die da alles mit den Zetteln machen und mit den Büchern wälzen und so, das haben die heute alle in ihrem Smartphone. Aber im Grunde ist es genau das Gleiche, was heute passiert.
Ja, in der Mechanik. Aber nicht in der Ideologie. Gordon Gekko führt Krieg. Das tust du, wenn du deine kleine Trade-App hast und
ja.
da jeden Monat ein bisschen was draufschiebst. Vielleicht hast du nicht den Durchblick.
Ja, aber Uwe, jetzt hast du mich falsch verstanden.
Ja.
Ich meine nicht mich mit meiner Trading-App.
Ja.
Ich meine, es gibt heute auch Gordon Geckos.
Ja, natürlich.
Ja, die Krieg führen.
Ja, völlig richtig, ja.
So. Und wir haben in den vergangenen Wochen erlebt, was passiert, wenn sich Menschen über soziale Netzwerke verabreden und den Aktienhandel durcheinander bringen. Weil das eben weitestgehend demokratisiert ist dadurch. Also das kann man jetzt natürlich auch kritisieren. Das ist nicht alles wunderbar und toll. Aber was passiert, wenn sich die Masse organisiert und gegen die Hedgefonds-Manager vorgeht? Das ist 3-4 Wochen her, haben wir gesehen,
GameStop.
Was dann GameStop, ja. haben ja. wir gesehen, was passiert. So, aber die Gordon Geckos gibt es auch heute noch, 30 Jahre später.
Ja,
so,
ja.
ja. Die sehen wahrscheinlich immer noch genauso aus.
ja. Vielleicht ein paar weniger Streifen.
Also das fand ich. Also man kann ja. jetzt nicht sagen, gut, die hatten da in den 80er Jahren dieses Problem, aber das haben wir jetzt überwunden, ganz im Gegenteil. Ja. Und das andere, du erwähntest die Abwesenheit von Religion
mhm.
als etwas, was den Menschen ausrichtet auf etwas Höheres, auf etwas Übergeordnetes. Und ich da schon so gesagt habe, ja, aber das ist ja das Ideal, auf das sich alles hinordnet, ist das Geld.
Mhm.
Ist, wenn man das jetzt im Detail betrachtet, ja, tatsächlich könntest du diese Parallelen ja noch weiterziehen. Es gibt diese Hierarchien wie in einer organisierten, verfassten Religionsgemeinschaft. Die bauen sich ihre Tempel.
Oh ja.
ja. Das sind Tempel, wenn man sich das Wall Street-Gebäude anschaut, das ist ein Tempel, auch in seinen Architekturformen. Auch Bankengebäude sind im Grunde, was wenn man sich mit Architekturgeschichte beschäftigt, Säulen, Kuppeln, sowas. Das sind klassische Tempel- und Hierarchieformen, die gerne auch bei Banken und Börsengebäuden verwendet werden. Und Gordon Gecko thront ja in diesem Turm, ja, mhm. wie so ein, ja, also fast
erhöht
eine erhöhte, Erde, genau, ja. erhöhte Gestalt ist auch immer so irgendwie, schwebt da über den Dächern.
Ja.
Also es ist so umgesetzt. Die Architektur in New York spielt in dem Film eine große Rolle. Aber er ist unzugänglich, er ist hinter dicken Türen, er hat zwei Vorzimmer, die man überwinden
ja.
muss. Also es ist wie so ein...
An einem Allerheiligsten sitzt
er. Ja, also wenn er nicht selber sogar schon eine gottähnliche oder göttliche Figur ist, so ist er doch zumindest ein sehr hoher Priester.
Also verehrt wie ein Hohepriester ja. wird er, ja.
Der mit seinen Untergebenen ausgestattet ist und der wie so ein Renaissance-Herrscher, auch da ist wieder die Parallele zu den Mafia-Filmen,
mhm.
sich auch eben mit Kunst umgibt, ohne wirklich Ahnung. Und das ist
ja...
Also das
wird sehr deutlich.
Also das will ich jetzt den Renaissance-Päpsten nicht in Abrede stellen, dass die nicht Ahnung von der Kunst
ja,
gehabt
ja.
hätten.
Ja,
das,
halt sicher.
Das sind ständig Gemälde im Bild,
ja.
die an Renaissance-Malereien erinnern. Die sind aber in der Regel auch nur so ausschnitthaft zu sehen. Man sieht nie das ganze Bild. Und da ist diese schöne blonde Frau, die sich mit Kunst und mit Farben und mit Stoffen auskennt und eigentlich aus der kreativen Branche ist, die aber, und das ist vielleicht der dritte erschreckende Punkt, das Frauenbild ist natürlich auch das Frauenbild der 80er Jahre.
Ja.
Also die Frauen, die in dem Film vorkommen, sind jetzt nicht
ja.
die starken Figuren.
Nee.
Ja.
Und sie tragen Schulterpolster, also das finde ich ganz
und haben tupierte Haare.
Und haben tupierte Haare, na gut.
Ja. Das waren die 80er.
Tja, besser nix. Terminator 1 ist heute genauso
ja, also
schwer zu gucken.
Man umgibt
ja.
sich mit gekaufter Kunst und mit
ja.
gekauftem Schönen, ohne das so wirklich zu durchdringen. Genauso pflegt man auch ein gewisses Mäzenentum oder Mäzenatentum. Man kauft sich für 1 Million Dollar in den Zoo, in den Vorstand des Zoos ein und man ist hier noch in der Charity-Geschichte,
ja.
ohne dass einem das aber was bedeutet. Ohne dass das einem was gibt, es sei denn, ich habe die Möglichkeit, dem alten Geld, die immer auf mich herabgeschaut haben, weil ich nicht auf den guten Schulen war, ans Bein zu pinkeln.
Der Vergleich zur Renaissance, den haben wir damals schon bei der Mafia gemacht. Und der ist hier auch sehr gut. Also du siehst eigentlich jemand, der ganz stark sich nach Machiavelli verhalten will. Aber, und das ist, um wieder zurückzukommen auf das, was ich vorhin sagte, auch Machiavelli sagt schon in seinem Fürst, das Schlimmste, was einer Gesellschaft passieren kann, ist der Niedergang der religiösen Verehrung. Was er damit meint, ist, dass die Verbindung zwischen dem Fürsten und dem Volk durch die Ausrichtung, also der Fürst ist ja nach Machiavelli erstmal der, der gefürchtet werden muss, das ist bei Gecko auch so, nicht unbedingt geliebt. So, aber die Verbindung, die gemeinsame gegenseitige Legitimation, ich bin euer Fürst und wiederum du bist unser Fürst, wir sind das Volk, dass man gemeinsam gegen etwas Äußeres zu Definierendes steht, kommt von der Ausrichtung auf etwas Höheres nicht im Volk oder dem Fürsten grundsätzlich immanent ist. Das ist hier nicht mehr der Fall. Das muss jetzt irgendwie gefüllt werden. Wie kommt dieser Versuch einer Legitimation durch Mäzenatentum zum Beispiel? Also ich mache ja was für die Gesellschaft, ja. Ich spiele das Spiel nur. Ich also verurteile nicht den Spieler, verurteile das Spiel. Aber ich tue ja was für die Gesellschaft. Und das ist heute genauso von einem Uli Hoeneß über einem Facebook-Chef, haben da alle noch ihre großen Spendenaktionen, obwohl sie einen, also ich denke da an die alte Frau im Tempel, ja, die ihren letzten Groschen gibt und es dann eben heißt, sie hat mehr gegeben als all die Großen und Reichen mit ihren Spenden sozusagen. Also dieser Versuch, dem Nihilismus zu entgehen durch etwas, worauf alles ausgerichtet ist, wird dann zu etwas Bedauernswertem, genauso wie bei unseren Mafia-Leuten. Ich finde, ganz deutlich ist das an der Stelle, wo Gecko etwas über die Liebe sagt.
Mhm. Ja, das alte Märchen. Also
die armen Trottel, ja, die an das alte Märchen von der Liebe glauben. Und gleichwohl hast du wenige Szenen vorher gesehen, wie er mit seinem Sohn umgeht. Stolz ist auf dem, ach guck mal, der kann einen französischen Satz sagen, ne? Bonjour, Monsieur, bla bla bla. So. Also erst einmal hat er ein eng geführtes Verhältnis zum Begriff der Liebe und dann lehnt er ihn auch noch ab oder verneint es. Und wenn du das also nicht mehr hast oder nicht mehr kannst und dann auch noch sagst, ja, das ist für die Trottel, damit die nicht verrückt werden. Mhm. Also wenn der Mensch Liebe nicht mehr hat, dann muss er verrückt werden. Das hat offensichtlich Gordon Gekko eingesehen, steht da jetzt drüber. Aber er ist ja aus seiner Perspektive nicht verrückt. Also muss er diese Lücke, sich an etwas Großem zu klammern und dem zu folgen, damit er nicht auch verrückt wird, ja irgendwie wieder füllen. Und das ist bei ihm das Profitmachen.
Ja, und ich würde sagen, vielleicht noch vor dem Profitmachen sein Ego.
Ja, das passiert ja durch Profitmachen.
Ja, aber es also ist die Frage, was wäre Gordon Gekko ohne sein Geld? Hätte er vielleicht immer noch sein...
Er ist, und diese Anspielung kommt immer wieder, Sun Tzu zum Beispiel, die Kunst des Krieges. Die Kunst des Krieges schreibt Sun Tzu ja nicht in den luftleeren Raum, sondern für die Herrscher seiner Zeit. Da gelten bestimmte Regeln in diesem Krieg. Anders als bei Clausewitz, der eher Regeln meint im Sinne eines Übereinkommens verschiedener ähnlich denkender Gesellschaften, macht Sun Tzu das eher, es ergeben sich einfach aus einem Krieg bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wie zum Beispiel das Verhältnis der Mengen zueinander. So, Gecko macht das auch, denn auf dem Finanzmarkt, der ja auch wie ein Schlachtfeld betrachtet werden könnte, das tut er, gibt es eben auch Gesetzmäßigkeiten, die sich herausstellen, Beispiel Angebot und Nachfrage in der Wirtschaft. So, aber Sun Tzu schreibt das als Philosophie und gibt das den Herrschern und Militärs seiner Zeit mit an die Hand, um einen Staat zu stabilisieren. Gecko nimmt es für sich, denn er ist zwar ausgestattet mit der Philosophie des Krieges, verhält sich aber wie der antike Krieger, der Mannkämpfe führt und ausfechtet, wer der Stärkste ist. Er ist sozusagen ein Marktwikinger, er ist ein Räuber. Mehr ist er eigentlich nicht. Denn es wird ja auch eigentlich immer wieder deutlich, er macht das nicht, um eine Firma oder etwas, was real produziert, nach oben zu bringen. Das ist seine große Rede am Ende, wenn er versucht, Charlie Sheen nochmal zu überzeugen, der da wütend auftaucht. Er sagt dann, ja, du, wir machen eigentlich nichts hier. Wir produzieren nichts und so.
Genau.
Ja. Das wird nur verschoben und ich bin dann der Gewinner. So, und darum geht's. Ich gewinne. Und du hast recht, natürlich geht es um sein Ego. Es geht darum, wie eigentlich jeder versucht, sich unsterblich zu machen, in etwas ganz groß zu sein und sich irgendwie zu verewigen, in den Köpfen anderer präsent zu sein. Denn er hat ja keine andere Perspektive auf Ewigkeit. Auch das möchte ich mal als Theologe hier sagen. Und dann ist das eben sein Schwert. Das ist sein Kampf und den führt er sehr erfolgreich. Aber wie jeder antike Held, nicht in unserem Sinne Held, als verehrungswürdige Person, weil für etwas anderes, muss er irgendwann fallen. Und deshalb ist jeder Held der Antike auch irgendwo eine tragische Figur.
Die Popcorn-Pilger, ein Podcast des katholischen Bildungswerks. Produziert von der Medienwerkstatt Euskirchen.